SRF 1.
Uhr, Radio SRF. Willkommen zum Rendezvous. Die Nationalbank macht guten Gewinn und für die Kantone gibt es eine halbe Milliarde extra, dank dem neuen Verteilschlüssel. Und um Medien geht es gleich zweimal, in der Schweiz und in den USA. Die Demokratie in der Schweiz sei gefährdet, sagt eine neue Studie.
Die Demokratie verändert sich und die Gefahr besteht, dass der Zugang zu objektiver Information nicht mehr da ist.
Darum soll der Bund alle Medien finanziell unterstützen, auch die Zeitungsverlage. Den US-Medien habe fast nichts Besseres widerfahren können als die Wahl von Donald Trump.
Der Mann ist fast jeden Tag eine Schlagzeile wert. Insofern ist für die amerikanische Medienlandschaft, für ihre Bedeutung, für ihre Profite die Wahl von Trump ein Segen gewesen, wenn man das jetzt ohne Zynismus mal so sagen darf.
Sagt der Historiker und Kulturwissenschaftler im Tagesgespräch über die Macht von Lügen und die Glaubwürdigkeit von Medien um 13 Uhr. Rendezvous mit Ivana Privakovic und Kevin Kahanes. Er hat die Nachrichten.
Die Schweizerische Nationalbank hat im letzten Jahr einen Gewinn von gut 24 Milliarden Franken gemacht, dies gemäß provisorischen Zahlen. Der Gewinn auf Fremdwährungspositionen beträgt demnach gut 19 Milliarden. Auf dem Goldbestand resultierte ein Bewertungsgewinn von knapp 4 Milliarden. Bund und Kantone erhalten vom Gewinn voraussichtlich etwa 1,5 Milliarden Franken. Das definitive Ergebnis für 2016 wird die Nationalbank Anfang März präsentieren. Für 2015 hatte sie noch einen Verlust von 23 Milliarden Franken ausgewiesen. Schweizer Medien sollen vom Staat finanziell stärker unterstützt werden. Das empfiehlt die Stiftung für Technologiefolgenabschätzung TA Swiss aufgrund einer Studie der Universitäten Freiburg, Lausanne und Zürich. Denn laut der Studie sind Medienhäuser in der Schweiz künftig kaum mehr in der Lage, genügend Geld für unabhängigen Journalismus bereitzustellen. Gefordert seien auch die Medienhäuser selber. Publizistische und kommerzielle Interessen dürften nicht vermischt werden. Die PostFinance hat einen Totalausfall ihrer E-Banking-Plattform bestätigt. Die 1,7 Millionen Kunden können seit gestern Morgen nicht über das Internet auf ihre Konten zugreifen, wie die PostFinance mitteilt. Die Kundendaten seien nicht in Gefahr. Der Grund für den Ausfall und wie lange das Problem noch bestehen wird, sei noch nicht bekannt. Millionen von Pendlern sind heute in London zu spät oder gar nicht zur Arbeit erschienen, denn bei der Londoner U-Bahn wird gestreikt. Die meisten Stationen im Zentrum der britischen Hauptstadt sind geschlossen. Viele Linien verkehren gar nicht, auch die Verbindung zum Flughafen Heathrow ist unterbrochen. Britische Medien berichten von chaotischen Zuständen. Der Streik soll bis heute Abend dauern. Das Personal wehrt sich unter anderem dagegen, dass Billetschalter geschlossen werden. Die Kälte in Polen hat seit November bereits 65 Menschen das Leben gekostet. Alleine gestern sind 10 Menschen erfroren, das teilte die Regierung mit. Außerdem seien diesen Winter bereits zahlreiche Personen gestorben, weil sie giftige Gase aus Kohleöfen eingeatmet hätten. Der VW-Konzern hat letztes Jahr fast 6 Millionen Autos der Marke Volkswagen verkauft, trotz des Abgasskandals. Das sind knapp 3% mehr als im Vorjahr, wie VW mitteilt. Ein Plus gab es vor allem in China. In den USA und in Europa gingen die Verkäufe zurück. Der US-Fastfood-Riese McDonald's verkauft seine Filialen in China. Übernommen werden sie mehrheitlich vom staatlichen chinesischen Konzern CITIC und von einem US-Investmentfonds. Die Restaurants werden unter dem Namen McDonald's weitergeführt, neu als sogenannte Franchise-Betriebe. Bisher betrieb der US-Konzern fast 1800 Restaurants in China selber. Mit dem Verkauf dieser Filialen nimmt McDonald's mehr als 2 Milliarden US-Dollar ein. In der Schweiz sind die meisten McDonald's-Läden bereits Franchise-Betriebe. Das Unternehmen führt hier nur einen kleinen Teil seiner Filialen selber. Mehrere Millionen Christen haben in Manila eines der größten religiösen Feste der Welt gefeiert. Sie zogen durch die Straßen der philippinischen Hauptstadt und huldigten dabei einer Jesusstatue. Die jahrhundertealte Figur wurde in einer 6 Kilometer langen Prozession durch die Stadt getragen. Viele versuchten, die Statue mit einem Lappen zu berühren. Sie glauben, dass der Lappen danach Kranke heilen kann. 4 Schauspielerinnen und Schauspieler erhalten den Schweizer Fernsehfilmpreis 2017. Pasquale Aleardi für seine Hauptrolle im Film Gotthard, Noemi Schmidt als Hauptdarstellerin des Films La Lumière de l'Espoir, Lilian Amouad für ihre Nebenrolle in Lotto und Mike Müller für seine Rolle in der SRF-Serie Der Bestatter. Der Preis ist mit je 10.000 Franken dotiert. Gestiftet wird er von der Gesellschaft Swiss Perform. Das Wetter: Der Hochnebel im Norden löst sich heute nur lokal auf. In den übrigen Regionen ist es sonnig. Morgen ist es meist bewölkt, vielerorts schneit es. Die Temperatur morgen zwischen -2 und +2 Grad.
Die Schweizerische Nationalbank hat im letzten Jahr also gut geschäftet. Wenn es der SNB gut läuft, füllt das die Kassen von Bund und Kantonen. Und das wiederum freut die kantonalen Finanzdirektoren. Viele haben das Geld sogar schon eingeplant. Geraldine Eicher.
24 Milliarden Franken. Mit so viel Gewinn rechnet die Schweizerische Nationalbank provisorisch für das Jahr 2016. Sie hat erfolgreich mit Euro und Dollar, aber auch mit Gold gehandelt. Ein Teil des Gewinns dient der SNB als Reservepolster. Den anderen Teil verteilt sie an Bund und Kantone. Sie können diesmal mit 1,5 Milliarden Franken rechnen. Zur Freude der bernischen Finanzdirektorin Beatrice Simon.
Das trägt dazu bei, dass eben die Finanzen im Rot bleiben.
Der Gewinn weckt bei Charles Juillard, dem Präsidenten der kantonalen Finanzdirektoren, Zuversicht. Denn viele Kantone hoffen nicht nur auf einen Gewinn, sie rechnen damit.
Puisque 20 Kantons avaient budgétisé dans leur budget 2017 un montant à recevoir de la BNS, donc c'est sûr que c'est plutôt rassurant.
20 Kantone haben im Budget für das angebrochene Jahr bereits einen Betrag eingerechnet. Ein Poker, sie planen, ohne zu wissen, wie viel Geld es wirklich gibt. Im letzten Jahr aber konnte die Nationalbank nicht einen Gewinn von 24 Milliarden Franken verbuchen, sie musste einen Verlust in fast derselben Höhe vermelden. Die Ergebnisse der Nationalbank sind sehr schwankend. Deshalb kommt seit diesem Jahr ein neues System bei der Gewinnverteilung zum Zug. Es bringe eine verlässlichere Grundlage, aber Risiken blieben, sagt Charles Juillard.
Il y a toujours des risques, hein, parce qu'il faut que cette réserve pour distribution future reste positive. Aujourd'hui, avec plus de 20 milliards dans cette réserve, ça nous laisse penser que l'avenir peut être extrêmement intéressant.
Bund und Kantone halten mit dem neuen System im Grundsatz 1 Milliarde Franken. Beträgt der Gewinn nach Gewinnausschüttung über 20 Milliarden, gibt es zusätzlich Geld. Heuer etwa 1,5 Milliarde Franken. Schlechte Jahre kann die SNB in besseren Jahren kompensieren. Das bringe eine bessere Planbarkeit, sagt Beatrice Simon.
Gerade im Kanton Bern, da bekommen wir jährlich 80 Millionen aus den Gewinnausschüttungen. Da ist es dann schon sehr happig, wenn dieser Betrag nicht kommt. Und deshalb ist es für uns ganz gut, dass man diese Verstetigung jetzt fast wie geschafft hat.
Doch ganz verlässt sich Bern nicht auf das neue System. Der Kanton speist zur Sicherheit einen Fonds. Kommt einmal weniger Geld von der Nationalbank, hat Bern seine eigene Reserve.
Geraldine Eicher. Und das haben wir noch auf Reserve für Sie. Information ist nicht gratis. Und wenn wir unabhängige Medien wollen, muss der Staat mitbezahlen, sagt eine Studie. Bis zuletzt zog der alte Mann die Fäden im Lager der Gemäßigten im Iran. Nun ist Rafsanjani tot. Eine Würdigung. Das Attentat in Jerusalem lenkt die Aufmerksamkeit zwar kurz ab, doch Premier Netanyahu drohen mittelfristig Verfahren wegen Korruption. Besuch in der Schokoladefabrik bei Bern.
Da haben wir wirklich nur Schweizer Schokolade mit Schweizer Milchpulver und Schweizer Zucker.
Wenn aber nur das Rezept schweizerisch ist, darf kein Schweizer Kreuz mehr auf der Verpackung sein, zum Ärger des Schokoladefabrikanten. Und zu wenig internationales Fußballrenommee in Zürich. Da scheint sich die FIFA Schritt um Schritt zurückzuziehen aus der angeblichen Fußballstadt. Trauer im Iran, Trauer um eine der einflussreichsten Persönlichkeiten des Landes. Ali Akbar Hashemi Rafsanjani war einer der Architekten der Islamischen Revolution 1979. 10 Jahre später wurde er Staatspräsident, aber grundsätzlich war er fast 40 Jahre lang einer der mächtigsten Politiker und Kleriker des Landes. Bis zu seinem Tod lenkte er die Geschicke des Landes mit. Irin Meyer über einen Revolutionär, der anders war als viele seiner Generation, und sein Vermächtnis für den Iran.
Er wirkte immer ein wenig lockerer als die anderen Ayatollahs. Nicht erst auf den Fotos der letzten Jahre, schon auf Bildern aus den 80er Jahren, wo er zu lächeln wagte neben dem finster dreinblickenden Revolutionsführer Khomeini. Ali-Akhbar Hashemi Rafsanjani war der beweglichste und zugänglichste unter den Mächtigen der islamischen Revolution und der schillerndste. Am Ende seines Lebens schlug er sich auf die Seite der Moderaten und Reformer. Er unterstützte Oppositionspolitiker wie den in Ungnade gefallenen und unter Hausarrest stehenden Mir Hossein Moussaoui, der zum Anführer der Protestbewegung von 2009 wurde. Rafsanjani, der alte Mann, wurde in den letzten Jahren sogar zur leisen Hoffnung junger Aktivisten und Studenten, die nichts mehr von der islamischen Revolution wissen wollen, dafür umso mehr von der Demokratie. Wie kam das? Es gibt nicht den klaren Bruch. Es ist eine leise Wandlung, die der Revolutionär der ersten Stunde im Lauf der Jahre durchschritt. Sehr lange vertrat der enge Gefährte von Revolutionsführer Khomeini die Werte und Ziele der Revolution unbeirrt. Auch die Menschenrechtsverletzungen trug er mit, die Verfolgung Oppositioneller und Andersdenkender. Auch Rafsanjani war Teil der korrupten Elite. Wie er zu seinem Milliardenvermögen gekommen sei, fragten immer wieder mutige Kritiker. Der Unternehmer Rafsanjani hatte mit seinen Firmen und Stiftungen quasi ein Monopol auf bestimmten landwirtschaftlichen Produkten, auf Pistazien zum Beispiel. Einfluss auf allen Ebenen also während 4 Jahrzehnten. Fast kein politisches Amt, das er nicht ausgeübt hatte. Dass er anders war als seine Mitrevolutionäre, deutete er während seiner Präsidentschaft in den 90er Jahren an. Plötzlich saßen Technokraten auf Schlüsselposten. Er liberalisierte die Wirtschaft und öffnete das Land ein wenig gegenüber dem Westen. Als Gegengewicht zum allmächtigen Revolutionsführer stärkte er via Verfassungsänderung die Position des Präsidenten. Und weil es ihm nicht gelang, selber ein zweites Mal Präsident zu werden, wurde er zum Präsidentenmacher. Dank ihm gab es die Ära des Reformers Mohammed Khatami. Und nach dem bedrückenden Zwischenspiel des unberechenbaren Hardliners Mahmoud Ahmadinejad wurde Rafsanjani zum Mentor des heutigen moderaten Präsidenten Rouhani. Hinter den Kulissen war er bis zum Ende ein einflussreicher Strippenzieher. Er verstand es, die Verbindung zu Revolutionsführer Khamenei aufrechtzuerhalten, trotz politischem Bruch und großer Rivalität. Er überwand die Sprachlosigkeit zwischen den verfeindeten Lagern. Präsident Rouhani und Außenminister Zarif, die Architekten des Atomabkommens mit dem Westen, konnten auf seine entschlossene Unterstützung bauen. Die Moderaten und Reformer verlieren mit Akhbar Hashemi Rafsanjani ihren einflussreichsten Alliierten und Fürsprecher. Und das Land verliert eine prägende Figur der letzten 4 Jahrzehnte.
Geld vom Staat für alle privaten Medien, also Subventionen für den Tagesanzeiger, die NZZ, für Radio 24, Teletop, Radio Grische und alle anderen Radiostationen, Fernsehsender und Zeitungsverlage. Das fordert die Stiftung TA Swiss, die den Bund in Technologiefragen berät. Die Autoren bezweifeln nämlich, dass die privaten unabhängigen Medien ansonsten noch lange überleben können. Und das hätte Folgen für die direkte Demokratie, so die Sorge. Inlandredaktorin Andrea Jacki.
Dem klassischen Journalismus in den Medienhäusern steht immer weniger Geld zur Verfügung. Es fehlen genügend Abonnenten, die Werbeeinnahmen fließen ins Internet, beispielsweise zu Facebook. Die Redaktionen müssen sparen. Dies könne sich langfristig auf die Qualität der Berichterstattung auswirken, sagt Manuel Pupis, der Leiter der Studienprojektgruppe.
Wir sagen deshalb, dass es notwendig ist, sich über eine direkte Medienförderung Gedanken zu machen, die es so auch im Ausland in vielen Ländern bereits gibt. Damit kann man private Medienorganisationen unterstützen, damit sie weiterhin vielfältige und qualitativ hochwertige Medienleistungen erbringen können.
Eine sinkende Qualität des Journalismus könnte der direkten Demokratie schaden, sorgen sich die Autoren. Dann nämlich, wenn die Bevölkerung zu wenig differenzierte Informationen erhielte. Zwar kriegen private Radio- und TV-Stationen bereits heute auf lokaler Ebene teilweise schon Gelder aus dem Gebührentopf, räumt Pupis ein. Und Zeitungen profitierten von einer indirekten Unterstützung durch eine tiefere Mehrwertsteuer und zum Beispiel vergünstigtem Vertrieb.
Aber für Online-Medien gilt beides bisher nicht und man hat damit auch ein Gießkannenprinzip.
Wie viel Geld der Staat ausgeben soll, sagen die Autoren nicht. Doch Manuel Pupis hat bereits Ideen, woher das Geld für die Unterstützung von privaten Online- und Offline-Medien kommen könnte.
Wenn man sich anschaut, was heute für Mehrwertsteuererleichterungen für die indirekte Presseförderung ausgegeben wird oder nicht eingenommen wird, sind das um die 100 Millionen Franken oder sogar mehr. Wenn man noch das Gebührensplitting dazu nimmt, ist es nochmal ein namhafter Betrag. Wenn man das neu verteilen würde, wäre schon einiges an Geld vorhanden.
Doch Beat Lauber vom Verlegerverband, der die Zeitungen vertritt, sieht dies anders. Die indirekten finanziellen Erleichterungen beim Vertrieb von Zeitungen begrüßt er, aber
dort, wo es eine direkte Förderung beispielsweise von journalistischen Inhalten ist, bin ich nicht der Meinung, dass das eine Aufgabe sein sollte des Staates.
Und was bedeutet das alles für die SRG, zu der auch Radio und Fernsehen SRF gehören? Die Autoren finden, die SRG solle ohne Einschränkungen online tätig sein können, um das junge Publikum gewinnen zu können. Dafür aber soll die SRG in Zukunft auf Werbeeinnahmen und Sponsoring verzichten, so wie es in Schweden oder in Großbritannien der Fall sei. Das sieht Mariano Czuor von der SRG-Generaldirektion anders.
Die Schweiz ist ein anderes Land als Schweden und als Großbritannien mit ihren vier Sprachen, mit dieser großen Diversität. Und wenn wir den Gedanken der Solidarität innerhalb der SRG, also diesen Ausgleich zwischen den Landesteilen, hochhalten wollen, dann brauchen wir eine starke SRG mit starken, gesunden Finanzen.
In den nächsten Jahren dürfte also die intensive Diskussion um die Medien und ihre Finanzierung weitergehen und was ihre Arbeit für die direkte Demokratie bedeutet.
Andrea Jacki. Um Medienqualität, um echte und falsche Nachrichten in der Zeit der sozialen Medien, darum geht es dann im Tagesgespräch um 13 Uhr. Rendezvous 13 Minuten vor 13 Uhr. Zwei Geschichten bewegen Israel heute. Die eine, der Anschlag mit einem Lastwagen in Jerusalem. Die zweite Geschichte, weitere Korruptionsvorwürfe gegen Premier Benjamin Netanyahu. Bereits vorgeworfen wird ihm, er habe von Unternehmern aus dem In- und Ausland Geschenke im Gesamtwert von umgerechnet mehreren hunderttausend Franken angenommen. Jetzt veröffentlicht ein Fernsehsender den Mitschnitt eines Gesprächs. In diesem schlägt Netanyahu einer der auflagestärksten Zeitungen einen Handel vor, damit diese wohlwollender über ihn berichte. Aus Tel Aviv ARD-Korrespondent Peter Kapan.
Das also ist Case 2000, der Fall 2000, wie die Ermittler ihn getauft haben, über den in Israel seit Tagen spekuliert wird. Der zweite aktuelle Fall von Korruptionsermittlungen gegen Israels Ministerpräsidenten Benjamin Netanyahu. Er hat mit dem Verleger der Zeitung Yediot Achronot, Arnon Moses, über ein für beide Seiten profitables Geschäft verhandelt. Yediot Achronot ist für ihre kritische Berichterstattung über Benjamin Netanyahu bekannt. Gleichzeitig musste das Blatt Auflagenverluste verkraften, seit Sheldon Adelson, ein US-amerikanischer Casino-Mogul und Freund von Netanyahu, in Israel ein kostenloses Boulevardblatt mit dem Titel Israel Hayom verteilt. Der Deal, den Netanyahu und Moses besprochen haben, sollte so aussehen. Yediot Achronot berichtet künftig freundlicher über den Regierungschef und dafür sorgt Netanyahu dafür, dass die Reichweite des kostenlosen Boulevardblatts Israel Hayom eingegrenzt wird. Und die Polizei hat Mitschnitte dieser Gespräche. Das berichtet die Tageszeitung Haaretz in ihrer heutigen Ausgabe. Am vergangenen Donnerstag ist Netanyahu im Rahmen seines zweiten Verhörs zum ersten Mal mit den Tonbandaufzeichnungen konfrontiert worden. Anschließend zeigte sich sein Anwalt Jakob Weinroth dennoch gelassen. Nachdem ich die Antworten des Premierministers auf die Fragen der Polizei gehört hatte, blieb ich ruhig, denn hier handelt es sich nicht um Gelder, auch nicht um Leihgaben oder auch nicht um etwas, was irgendeinen Gesetzesverstoß darstellt. Ich bin mir sicher, dass jedem, der die Antworten des Ministerpräsidenten hört, sofort klar ist, dass kein Verdacht auf irgendeinen Gesetzesverstoß besteht. Der Generalstaatsanwalt Avijay Mendelblit allerdings hat sich zu Case 2000 noch nicht geäußert. Der hat außerdem auch noch Case 1000 auf dem Tisch. Die Annahme von Geschenken reicher Gönner. Netanyahu soll vom US-Milliardär Ron Lauder einen Anzug, sein Sohn einen Auslandsaufenthalt bekommen haben. Der Hollywood-Filmproduzent Arnon Milchan soll Netanyahu und seine Frau jahrelang mit teuren Zigarren und französischem Champagner versorgt haben. Präsente im Gegenwert mehrerer hunderttausend Scheckel. Seit Tagen aber beteuert Netanyahu, dass an allen Korruptionsvorwürfen nichts dran sei. Und seine Rechtsberater erklären, Geschenke von Freunden anzunehmen sei nicht strafbar. Also keine Korruption? Tzipi Livni, Ex-Außenministerin von der oppositionellen Zionistenunion, sieht das anders. Natürlich handelt es sich um Korruption. Ob es sich um einen Gesetzesverstoß handelt oder nicht, liegt natürlich beim Ermessen des Generalstaatsanwalts. Aber es handelt sich auf jeden Fall um Korruption in dem Sinne, dass der Premierminister in dem Verständnis lebt, dass reiche Leute ihm ganz selbstverständlich seinen Lebensstil finanzieren müssen. Ja, für mich ist das ein korrupter Lebensstil, den er führt. Dass es sich auch rechtlich gesehen um Korruption handeln könnte, darauf deuten Informationen des Fernsehsenders Channel 2 hin. Der berichtete, Netanyahu habe dreimal persönlich bei US-Außenminister John Kerry vorgesprochen, damit Arnon Milchan ein Visum für einen dauerhaften Aufenthalt in den USA erhält.
Wo ein Schweizer Kreuz auf der Verpackung leuchtet, sollen auch Schweizer Rohstoffe drin sein. Das ist die neue, strengere Regel, die Schweizer Lebensmittel schützen soll. Aber ausgerechnet die Branche, die wohl am meisten vom Schweizer Kreuz auf der Verpackung profitiert, ist nicht glücklich über die Neuerung. Die Branche der Schokoladeproduzenten. Verärgert ist zum Beispiel Thomas Gysi aus Bern. Wirtschaftsredaktor Klaus Bonanomi.
Vor 60 Jahren baute Thomas Gysis Großvater am westlichen Stadtrand von Bern seine Fabrik auf. Das kleine Fabrikgebäude mit dem typischen Sheddach, mit seinen Glasflächen, die das Tageslicht ins Innere lassen, ist heute umzingelt von gesichtslosen Gewerbebauten aus späteren Jahrzehnten.
Hier stellen wir Trüffel für einen britischen Kunden her. Zuerst schleudern wir klassisch Hohlkugeln, danach füllen wir diese mit der entsprechenden Masse und zum Schluss in einem dritten Schritt werden sie noch mit Schokolade überzogen.
Der britische Kunde ist das Luxuswarenhaus Waitrose. Die Rezepturen dafür tüftelt Gysi gemeinsam mit dem Londoner Spitzenkoch Heston Blumenthal aus. Trüff mit Caipirinha, Mojito oder Gin-Tonic-Füllungen etwa. Gysi liefert etwa ein Fünftel seiner Schokospezialitäten ins Ausland, einen Großteil davon nach Großbritannien. Weil nach dem Brexit-Entscheid der Pfundkurs stark gesunken ist, verdient Gysi damit nun aber rund 15% weniger. Und weil die Briten seither deutlich zurückhaltender konsumierten, könne er die Preise nicht erhöhen. Niemand zahle mehr, bloß weil ein Produkt aus der Schweiz stamme, erklärt Gysi. Der hohe Preis müsse allein durch den Mehrwert gerechtfertigt werden. Und dennoch betont der Schokolatier aus Bümplitz:
Wir versuchen, so weit möglich Schweizer Rohstoffe in unseren Produkten einzusetzen. Es ist uns ein großes Anliegen. Da haben wir wirklich nur Schweizer Schokolade mit Schweizer Milchpulver und Schweizer Zucker. Aber viel wichtiger meines Erachtens ist die Verarbeitung, die eben in der Schweiz passiert, mit dem Know-how unserer Schweizer Fachkräfte und den entsprechenden Fähigkeiten.
Im neuen Swissness-Gesetz aber werde gerade dieser Aspekt nicht gewürdigt, bedauert Gysi. Die Swissness beschränke sich bei verarbeiteten Lebensmitteln bloß auf die Herkunft der Rohstoffe. Um mit dem Schweizer Kreuz werben zu können, etwa für die Schokisackmesser, die dem berühmten Armeemesser nachempfunden sind, muss Gysi 80% der Rohstoffe aus der Schweiz beziehen. Für Rohstoffe, die es in der Schweiz nicht genügend oder gar nicht gibt, angefangen beim Kakao, muss er genaue Ausnahmebestimmungen einhalten. Und er muss all dies genau dokumentieren. So sei am Ende das Swissness-Gesetz leider ein Gesetz zum Schutz der Schweizer Landwirtschaft geworden, wirft Gysi der Politik vor. Anstatt ein Gesetz zum Schutz von Schweizer Qualität, Innovation und Handwerksgeschick.
Der Nutzen, den die Vorlage bietet, ist für uns äußerst gering. Aber der Aufwand, der damit verbunden ist, um den Nachweis zu erbringen, dass die Kriterien erfüllt werden, das ist sehr aufwendig.
Gysi ist mit seiner Kritik nicht alleine. Der Verband der Schweizer Schokoladefabrikanten Schokosuisse kritisiert die, Zitat, «agrarprotektionistische Ausgestaltung der neuen Swissness-Regulierung». Der Bauernverband kontert die Kritik am neuen Gesetz mit dem Hinweis darauf, dass es die Industrie selber gewesen sei, die eine Swissness-Regelung zum Schutz der Schweizer Herkunftsbezeichnung gefordert habe und nicht die Bauern. Viele in der Schweiz hergestellte Lebensmittel, die die strengen Swissness-Kriterien nicht erfüllen, werden künftig ohne das Schweizer Kreuz werben müssen. Beim Nestle-Konzern zum Beispiel diverse Produkte der Marken Tommy, Lacey oder Frisco. Und die Toblerone stellt auf ihren Verpackungen seit jeher das Matterhorn und den Berner Bären ins Zentrum und nicht das Schweizer Kreuz.
Klaus Bonanomi. Cristiano Ronaldo oder Messi? Wer wird dieses Jahr Weltfußballer des Jahres? Am Abend kommt das in Zürich aus. Allerdings dürfte die große Show zum letzten Mal in Zürich über die Bühne gehen. Offenbar hat die Stadt für den glamourösen Weltfußball zu wenig Ausstrahlung. Damit nicht genug. Die FIFA denkt darüber nach, ihr neues großes Museum in Zürich zu schließen. Waren Sie schon dort? Eben. Das Museum ist hochdefizitär und hat in diesem Jahr seit der Eröffnung viel zu wenig Besucher verzeichnet. Christoph Brunner.
3000 Quadratmeter Ausstellungsfläche auf drei Stockwerken, tausende Ausstellungsobjekte, ein 180-Grad-Kino, eine Fußballbibliothek, Bar, Restaurant, alles topmodern und auf Hochglanz poliert. Satte 30 Millionen Franken hat der Weltfußballverband in sein FIFA World Football Museum in Zürich-Enge investiert. Heute, rund 10 Monate nach der Eröffnung, sagt der Zürcher Stadtrat Gerold Lauber, zuständig für das Departement Sport, die FIFA habe wohl ein bisschen gadig aufgetragen.
Das Setup, die ersten Schritte, die waren ein bisschen zu mutig. Ich glaube, im Mietzins ist enorm hoch, dass längerfristig der Betrieb des FIFA-Museums in der Stadt Zürich zu diesen Bedingungen nur schwer finanzierbar ist.
Schon im letzten Herbst hat die FIFA nämlich bekannt gegeben, sie rechnet im ersten Betriebsjahr des Museums mit einem Defizit von etwa 30 Millionen Franken. Ein Grund dafür, es kommen nicht so viele Besucher wie geplant. Gut 11.000 Eintritte verzeichnet das Museum pro Monat. Die FIFA hat eigentlich mit fast doppelt so vielen gerechnet. Daniel Mayer, der sich als Präsident des Verbands Pro Sport Zürich für die Anliegen der Stadt solcher Sportverbände einsetzt, hat eine Vermutung, was der Grund dafür ist. Zürich bietet international gesehen keinen Spitzenfußball. Deshalb ziehe Zürich auch nur wenige Fußballtouristen an, anders als Fußballstädte wie Manchester, München oder Mailand, so Mayer.
Wenn sie vorne dabei sind, sogenannt Champions League würdig, dann kommen die Zuschauer und wenn das so Mittelmaß ist, dann nicht. Und das FIFA-Museum hat im Moment sicher noch nicht das Renommee, dass es so läuft. Aber ich denke mir, man muss da Zeit geben.
Auch FIFA-Medienchef Giovanni Marti sagt, das neue Museum brauche einfach noch Zeit, um sich zu entwickeln.
Ich glaube, das mit den Besucherzahlen muss man sehr relativieren, so schlecht sind die nicht.
Die jüngsten Besucherzahlen zeigten, dass das Museum sein Publikum langsam finde, so Marti weiter. Trotzdem sieht der neue FIFA-Präsident Gianni Infantino schon jetzt Handlungsbedarf beim Fußballmuseum. Bereits letzten Oktober, nur gerade 8 Monate nach der Eröffnung, hat die FIFA den Museumsdirektor ausgewechselt. Es hat unterschiedliche Auffassungen über die künftige Ausrichtung des Museums gegeben. Und nun arbeitet eine FIFA-interne Arbeitsgruppe an neuen Ideen für das Museum. Das hartnäckige Gerücht, Infantino wolle das Museum ganz schließen lassen, kommentiert FIFA-Sprecher Giovanni Marti nicht. Aber natürlich gehe es derzeit auch um die Frage, wie viel Geld die FIFA überhaupt für den Betrieb eines Museums einsetzen wolle.
Fakt ist, dass man eigentlich mit der ganzen Umstrukturierung bei der FIFA sämtliche Abteilungen durchleuchtet hat finanziell, weil man will ja mehr Geld in die Fußballentwicklung investieren. Und zu den Abteilungen der FIFA gehört auch das Museum. Und lassen wir mal diese Taskforce arbeiten und malen den Teufel nicht gerade an die Wand und schauen mal, wie sich das weiterentwickelt.
Lange muss man nicht darauf warten. Heute und morgen Dienstag trifft sich in Zürich der FIFA-Rat. An dieser Sitzung präsentiert auch die Arbeitsgruppe erste Ergebnisse, ob und wie es mit dem prunkvollen FIFA-Museum in Zürich weitergehen soll.
Christoph Brunner. Gleich 1 vor 1. Glauben Sie meinen Aussagen? Vertrauen Sie der Zeitung, die Sie lesen? Woran erkennen Sie, ob ein Sachverhalt stimmt oder nicht? Lügengeschichten, Manipulation oder neutraler Journalismus? Darum geht es gleich auf SRF 1 und SRF 4 News im Tagesgespräch. Nach den Schlagzeilen dieses Mittags mit Kevin Kahanes.
Die Nationalbank hat im letzten Jahr gut 24 Milliarden Franken Gewinn gemacht, dies gemäß provisorischen Zahlen. Bund und Kantone erhalten vom Gewinn voraussichtlich etwa 1,5 Milliarden Franken. Schweizer Medien haben künftig kaum mehr genug Geld für unabhängigen Journalismus. Zu diesem Schluss kommen Forscher verschiedener Universitäten. Sie fordern darum, dass der Staat die Medien finanziell stärker unterstützt. London erlebt heute ein Chaos im Pendlerverkehr, denn das Personal der U-Bahn streikt. Die meisten Stationen im Zentrum der britischen Hauptstadt sind geschlossen und viele Linien verkehren gar nicht.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.